Deutschlandfunk Interview.
Die weltweiten Konjunkturzeichen stehen immer noch nicht auf gut. Die Wachstums- und Arbeitslosenzahlen in den USA machen den Finanzmärkten und den Unternehmen zwar Mut, doch Konjunkturdaten aus China und Europa, vor allem auch aus Deutschland, trüben da etwas das Bild. Hinzu kommt hierzulande und in vielen Teilen Europas die Inflation, die immer noch bei gut 6% im Schnitt liegt. Und auch die Notenbanken haben sich noch lange nicht festgelegt, ob die Leitzinsen nicht doch noch einmal steigen werden. Das wäre wiederum ein großer Bremsschuh für mehr Wachstum, für mehr Investitionen. Deshalb hat die britische Zentralbank beispielsweise immerhin auf eine Erhöhung der Zinsen verzichtet, wie auch die Schweizer Banker. Auch die Fed in den USA lässt zunächst einmal alles unverändert, schließt aber weitere Anhebungen nicht aus. Was bedeutet das für die Weltwirtschaft, für Europa und auch für die deutsche Wirtschaft? Am Telefon ist nun der Düsseldorfer Ökonom Professor Jens Südekum, der als Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler auch die Bundesregierung berät. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Südekum, ist das Gespenst der Rezession noch nicht vertrieben?
Das Gespenst der Rezession ist nicht vertrieben. Die aktuellen Prognosen gehen zwar von einem sehr schwachen Jahr von 2023 aus, glauben, dass es im vierten Quartal allmählich mit der Erholung beginnt und sagen dann für 2024 wieder leichtes Wachstum voraus. Aber das ist natürlich sehr unsicher. Es gibt auch Anzeichen und Argumente, warum die Konjunkturflaute noch schlimmer werden könnte und warum eventuell auch nächstes Jahr wir noch erhebliche konjunkturelle Probleme haben, denn insbesondere wenn ich auf den Bausektor schaue. Also wir sind insgesamt in einer sehr, sehr unsicheren Situation.
Sie sagen, es gibt mehrere Kriterien, die dafür sprechen. Geben Sie uns doch vielleicht dann noch ein paar Beispiele.
Der Bausektor ist sicherlich momentan der kritischste. Er ist immer am zinssensibelsten, das ist bekannt. Aber durch die Zinsentwicklung, die wir eben gehabt haben über die letzten 12 bis 18 Monate, ist ja eben der Neubau in Deutschland fast komplett zum Stillstand gekommen. Wir erleben jetzt auch, dass Immobilienpreise spürbar sinken. Und ich glaube, da haben wir noch nicht das Ende der Fahnenstange gesehen. Denn bislang kann sich der Bausektor immer noch über Wasser halten mit dem Abarbeiten von Altaufträgen und mit Renovierungsarbeiten. Aber auch das wird irgendwann wahrscheinlich so um den Jahreswechsel zu Ende sein und dann steht der Sektor tatsächlich vor einer echten Abbruchkante und wenn der abschmiert, dann wird es natürlich auch gesamtwirtschaftlich, konjunkturell nochmal viel schwieriger.
Um da vielleicht nochmal nachzuhaken, da haben wir gestern die Zahlen bekommen, Einbruch von 10%, das sagen Sie, das müsste noch nicht alles sein, das könnte noch schlimmer werden.
Das ist jetzt bei den Bestandsimmobilien, das ist der stärkste Rückgang, der je gemessen wurde. Bei den Aktivitäten, also wie viel Bauaktivität findet noch statt, das ist noch nicht so stark eingebrochen, eben wegen der Altaufträge, wobei auch da vieles storniert wurde. Aber wenn jetzt die Altaufträge, die tatsächlich gerade bearbeitet werden, die sind ja dann irgendwann auch zu Ende und dann kommt nichts nach. Und deswegen glaube ich, kann es im Bausektor auch noch weiter nach unten gehen.
Wie ist es denn mit den großen Industrien, wenn wir mal auf den Maschinenbau gucken oder beispielsweise auch auf die Automobilindustrie oder auch Solarindustrie, Energieindustrie, geht es da weiter?
Da geht es natürlich weiter. Jetzt überlagern sich dort die konjunkturellen Themen, die wir haben, mit den längerfristigen strukturellen Themen. Also in der Autoindustrie zum Beispiel, wie stellt sich der Autostandort Deutschland auf gegenüber China? Verlieren wir da einen Boden? Das hat jetzt mit der aktuellen Konjunkturdiskussion weniger zu tun. Konjunkturell wird es eben darum gehen, wenn es um die Frage geht, wie schaut es denn im vierten Quartal oder wie schaut es nächstes Jahr aus? Da ist es eben vor allem wichtig, wie wird sich der private Konsum wieder entwickeln, wird er wieder anziehen. Wir haben ja erlebt, letztes Jahr sind die Reallöhne in Deutschland um 4% gesunken, weil wir eben sehr starke Inflation hatten, die Löhne aber nicht entsprechend mitgestiegen sind. Das hat sich jetzt ein Stück weit revidiert, das heißt, die Löhne sind jetzt wieder stärker gewachsen und werden das auch in Zukunft tun und dadurch steigt natürlich auch die Kaufkraft wieder. Das ist quasi das Argument, warum es mit der Konjunktur allmählich wieder bergauf gehen könnte. Aber wir haben eben weiterhin gerade bei den Investitionen, Stichwort Bau, aber auch den anderen Investitionen, ein sehr gedämpftes Verhalten und das ist sozusagen der große Belastungsfaktor bei der Konjunktur und welches sich durchsetzt, das ist eben gerade die Frage, die noch sehr, sehr unsicher ist.
Machen wir bitte nochmal ein Kapitel Inflation. Ich habe das in der Anmoderation gesagt, 6% in Deutschland, so ungefähr. Gehen Sie fest davon aus, dass dieser Weg weiter jetzt nach unten führt?
Wenn keine neuen Schocks hinzukommen, ist das sehr wahrscheinlich. Wir haben diese 6%, Wenn man jetzt aber bei den Erzeugerpreisen schaut, also praktisch die Preise, die Unternehmen beim Verkauf auch an andere Unternehmen aufrufen, die sind jetzt im August um 13% gefallen. Das ist der stärkste Rückgang, der jemals gemessen wurde. Und das hat natürlich vor allem zu tun mit jetzt eben wirklich sinkenden Energiepreisen. Auch die Lebensmittelpreise beginnen jetzt zu sinken. Und das dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis sich das dann bei den Konsumentenpreisen so durchgesetzt hat. Also bis das an der Ladentheke, an der Supermarkttheke durchgeschlagen ist. Das ist aber eigentlich dann nur noch eine Frage der Zeit. Dagegen steht die Lohnentwicklung. Das ist momentan der Inflationstreiber, könnte man sagen. Ich halte das aber für ein bisschen schief, die Darstellung. Was wir ja gerade haben, ist eine nachholende Lohnentwicklung. Wie gesagt, Reallöhne sind letztes Jahr um 4% gefallen. Und natürlich versuchen jetzt gerade die Gewerkschaften und der Faktor Arbeit ein bisschen wieder aufzuholen, damit eben diese Reallohnverluste ein Stück weit wieder weggemacht werden. Das ist eigentlich momentan der Treiber der sogenannten Kerninflation. Aber meiner Meinung nach sollte die EZB das jetzt nicht irgendwie versuchen zu verhindern und abzuwürgen, weil es eigentlich ganz natürlich ist, dass jetzt eben die Menschen versuchen, ein Stück weit wieder aufzuholen bei ihren Reallöhnen und Verdiensten.
Ja, danke für das Stichwort, Herr Südekum, EZB. Wir waren ja verabredet, um auch über Zinsen zu reden. Vielleicht geben wir da noch mal ein, zwei Zahlen hier in das Gespräch ein. 5,25 bis 5,5%, das ist der US-Leitzins. Die Inflation in den USA im Moment aktuell nur bei 3,7%, in der Schweiz beispielsweise nur bei 1,6%. Gehen wir aber zurück nach Europa. Die EZB, also der Leitzins, der für die Eurozone gilt, 4,5%. Wie gravierend wäre es, wenn die Europäische Zentralbank, was sie ja noch nicht ausgeschlossen hat, noch einmal die Zinsen erhöht?
Ich glaube, das wäre aus konjunktureller Sicht eben wirklich sehr erheblich und würde eben die Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, beim Bausektor, auch bei anderen Investitionen nochmal erheblich verschärfen. Man muss eben sagen, die EZB hat eine viel, viel schwierigere Aufgabe zu lösen als zum Beispiel die Fed. Erstmal haben wir eine riesige Diversität der Inflationsraten. In Spanien sind wir schon fast wieder bei 2%. In Österreich sind wir noch fast bei 8%. Das heißt, die EZB muss ja Politik für beide Länder in gewisser Weise machen. Und da ist es schwer zu sehen, welcher Zinssatz denn nun der richtige ist. Deutschland liegt ungefähr etwas oberhalb des Durchschnitts. Jetzt ist aber das grundsätzliche Problem, was die EZB hat. Die Inflation in Europa ist anders als die Inflation, die wir in den USA erlebt haben. In den USA war es klassisch. Da war es eine sehr stark von der Nachfrageseite getriebene Inflation durch die riesigen staatlichen Ausgabenprogramme, erst von Donald Trump, dann von Joe Biden. Da gab es wirklich eine echte konjunkturelle Überhitzung. Der Arbeitsmarkt war leergefegt. Und die Fed musste so gesehen auf die Bremse treten. Ganz klassisch. In Europa war es aber ein Angebotsschock, der die Inflation getrieben hat. Also insbesondere eben im Gasbereich und dann in der Folge im Lebensmittelbereich. Ein Angebotsschock und nicht eine Überhitzung der Nachfrageseite.
Also Angebotsschock heißt jetzt hier also steigende Preise.
Steigende Energiepreise. Ja, also ja. Andere Länder, unsere Energielieferanten, also Russland ganz konkret, drehen uns den Hahn zu, daraufhin stellen die Preise durch die Decke. Das hat ja nichts mit konjunktureller Überhitzung zu tun, sondern ist ein von außen auf die Eurozone fallender Angebotsschock. Und darauf dann zu reagieren in der richtigen Weise ist sehr schwierig, weil das etwas ist, was die EZB so gesehen gar nicht kontrollieren kann. Und sie müsste dann so gesehen auf diesen Angebotsschock reagieren mit einer Abwürgung der Konjunktur durch die Zinspolitik, wo wir eigentlich von der Nachfrageseite her gar nicht irgendeinen Boom gehabt haben. Das ist der große Unterschied zu den USA.
Aber trotzdem hat die EZB ja zugelassen, dass die Inflation also bis 10% gegangen ist und viele gefordert haben, macht endlich was mit der Zinsschraube. Damals natürlich aus der Perspektive anzudrehen, nach oben zu steuern und nach oben zu gehen. War das viel zu spät?
Das war in der Rückschau wahrscheinlich zu spät, aber das Grundproblem, Reaktion, geldpolitische Reaktion auf einen Angebotsschock, das hätte es immer gegeben. Ne? Also die EZB hatte einen anderen Job zu erledigen als die Fed. Und sie musste auch reagieren. Sie hätte jetzt nicht sagen können, ach, wir machen einfach nichts, wir sind machtlos gegen so einen Angebotsschock. Der Job der Fed war es, die sogenannten Inflationserwartungen zu verankern. Das ist ganz wichtig. Also, dass die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass das eine vorübergehende Episode bleibt und die Inflationsraten über kurz oder lang wieder zurückkommen auf die Zielmarke von 2%. Das war entscheidend. Sonst hätte sich eben diese Inflation verselbstständigt. Diesen Job hat aber die EZB eigentlich sehr gut und auch relativ frühzeitig dann erledigt. Es gibt ja Daten dazu, die sind nicht so bekannt, aber was erwarten Marktteilnehmer für Inflation? Das war sehr schnell klar, dass sich das verankert hat. Und das heißt, jetzt kämpft sie so gesehen damit momentan mit dieser lohngetriebenen Inflation, die aus meiner Sicht aber eben vor allem diese nachholende Lohnentwicklung widerspiegelt. Und ich finde nicht, dass die EZB dagegen so stark kämpfen muss.
Der Düsseldorfer Ökonom Professor Jens Südekum, der als Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler auch die Bundesregierung berät. Vielen Dank, dass Sie an diesem Samstagmorgen so früh für uns Zeit gefunden haben. Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Sehr gerne, vielen Dank.
Auf Wiederhören.